Der Schweizer Franken, der ist wirklich eine Powerwährung, die sich stets behauptet. Doch die Stärke, die hat auch einige Nachteile für uns. Was sind die Hintergründe und wie geht es am Devisenmarkt weiter? Darüber rede ich jetzt mit dem Chefvolkswirt der Handelszeitung, Peter Rohner. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Peter.
Hallo Tim.
Schön, dass du hier bist im Podcast-Studio. Wir reden heute nur über Devisen. Es wird also wirklich eine reine Währungsshow hier. Sag mal, erklär doch mal uns, warum ist der Schweizer Franken so stark?
Das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Wenn wir die Kursentwicklung anschauen gegenüber Euro oder Dollar, dann zeigt sich jetzt auf das letzte Jahr hinaus, zeigt sich, dass der Euro gesunken ist, also der Franken ist stärker geworden zum Euro, aber der Dollar ist stärker geworden zum Franken, also der Franken hat sich abgeschwächt gegenüber dem Dollar.
Aber was heißt das? Ist der Franken jetzt doch nicht stark?
Doch, weil ja die Eurozone für unsere Exporteure wichtiger ist und auch wir sehr oft eher in der Eurozone Ferien machen und da einkaufen, ist das schon viel.
Also die These, dass der Franken stark ist, die ist jetzt nicht widerlegt.
Wenn der Franken ist, wenn man die Grafiken anschaut, auch etwas längerfristig betrachtet, dann ist der Franken schon eher stark.
Ja.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Woran liegt das, dass unsere Währung, der schöne Schweizer Franken, ja nicht erst seit gestern immer so stark ist? Das ist ja nicht nur ein gutes Gefühl, sondern hat auch viele positive und negative Effekte, über die wir gleich sprechen. Aber woran liegt das eigentlich?
Einer der Gründe ist so, das ist nicht der ökonomische Grund, das ist so ein psychologischer Grund, oder aber der Franken hat den Ruf eines sicheren Hafens, das hat auch historische Gründe. Und wird immer nachgefragt, wenn Unsicherheit da ist. Die viele Leute, die mögen diese Sicherheit und die sind auch bereit, vielleicht dafür etwas zu bezahlen.
Und dann gibt es Geld aus dem Ausland fließt in die Schweiz, das stärkt den Franken und damit wird der Ort, der sichere Hort sozusagen wieder gewährleistet und die Währung wertet auf.
Und es gibt aber noch diese unterliegenden ökonomischen Gründe, die makroökonomischen Gründe, und das ist einerseits die Inflation, die in der Schweiz tendenziell tiefer ist. Und das stärkt den Franken. Also nominell sagen wir Ökonomen dazu. Und dann gibt es einen stetigen Bedarf an Franken, weil die Schweiz eine starke Exportwirtschaft hat. Also mehr, also über jedes Jahr mehr exportiert als importiert. Und für diese Geschäfte wird immer, man spricht auch von einem Handels- oder Leistungsbilanzüberschuss, wird immer tendenziell viel Franken nachgefragt.
Das stärkt ihn auch. Also zwei, drei
Argumente. Das sind so langfristige strukturelle Gründe für eine starke Währung.
Warum unsere Währung stark ist. Jetzt haben wir ein bisschen zurückgeschaut und darüber geredet, dass er in der Vergangenheit stark war und stark ist. Schauen wir mal nach vorne. Wird der Franken denn eher stark bleiben oder muss man sich als Schweizer sorgen, dass der Franken ein bisschen schwächelt?
Ja, wenn ich jetzt gesagt habe, das hängt ab von gewissen Safe Haven oder eben sicheren Häfen Käufen, dann hängt das immer sehr stark mit der Stimmung in der Eurozone zusammen. Also gute Stimmung in der Eurozone heißt weniger Bedarf für Franken, aber sobald es in der Eurozone rumort, dann rennen die Investoren wieder in den Franken. Und da kommt es jetzt darauf an, was passiert in Deutschland mit den Wahlen, wie stabil ist die Regierung in Frankreich. All diese Dinge spielen einen Einfluss. Und dann gibt es aber auch konjunkturelle Größen, klassisch, wo steigen die Zinsen, was macht die Inflation und das Ganze zusammen, das prägt den Franken. Derzeit ist viel Unsicherheit da natürlich und der Franken neigt zur Stärke, würde man sagen. Dafür, was gegen den Franken spricht, ist immer die hohe Zinsdifferenz. In der Schweiz wird wenig Zins bezahlt auf den Franken, im Ausland, in der Eurozone und vor allem in den USA viel mehr, und das ist auch ein interessanter Aspekt für gerade Investoren, die auf auf hohe Zinsen aus sind.
Aber nichtsdestotrotz, der Ausblick ist eher dahingehend, dass der Franken eher stark bleibt.
Scheint im Moment schon so.
Jetzt ist das für uns Schweizer gut oder schlecht, wenn der Franken stark ist und bleibt?
Das hat viele Facetten und grundsätzlich freuen sich alle, die im Ausland einkaufen müssen, die im Ausland Urlaub machen.
Und in Franken bezahlen.
Oder in Franken die Währung tauschen dann. Genau. Es ist ja viele, historisch betrachtet, ist es eher für Länder ein Problem, die eine zu schwache Währung haben, weil es ist auch eine Vernichtung von Volksvermögen. Aber es gibt natürlich auch Nachteile, und das ist ganz klar, das sind die Exportunternehmen oder die Industrie, die ins Ausland exportiert, die eine hohe Kostenbasis in der Schweiz hat, hier die Löhne bezahlt und dann aber jetzt einfach die Preise für einen Kunden aus dem Ausland sind dann einfach in Euro umgerechnet viel höher.
Weil die Kunden in Europa beispielsweise, die dann in Franken unsere Waren abnehmen müssen, mehr zahlen, wenn der Franken stark ist. Aber wenn ich nach Konstanz gehe und da einkaufe mit dem starken Franken, dann habe ich eher einen Vorteil, oder? Okay. Und jetzt muss man ja immer schauen, habe ich gelernt bei euch Ökonomen, ob man das nominal oder real betrachtet. Kannst du das nochmal erklären? Also wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme, mein schöner, starker Franken und ich trage den ins Ausland oder tauche den in eine andere Währung und kaufe dann damit ein, dann ist das eine. Aber wenn in den Ländern die Preise auch hoch sind, dann schmilzt so ein bisschen mein Währungsvorteil, oder? Wie funktioniert der
Mechanismus? Das ist ein sehr wichtiger Unterschied, nominell und real. Und zuletzt war die Frankenaufwertung schon eigentlich sehr, sehr nominal, also real nicht so stark, war nur sehr, sehr, sehr wenig. Und das sieht man zum Beispiel, wenn man nach Deutschland geht und da war die Inflation so viel höher, das sieht man als Konsument. Früher war die große Story, man geht nach Berlin für 1 Euro einen Döner kaufen. Das ist doch etwas übertrieben.
Kostet der 3 oder was?
Aber ja, Berlin vielleicht auch 5. Das hat auch andere Gründe, aber es ist effektiv so. Und die Unternehmen spüren das auch natürlich. Das ist die Konsumentenseite, aber auch die Unternehmen haben doch etwas, ihnen nimmt das etwas Druck weg, weil Schweizer Unternehmen haben zwar einen miesen Wechselkurs, dafür haben sie billiger eingekauft, Vorleistungen. Zum Teil ist auch durch den Effekt, eben, das kann sogar die Energie, also die Ölpreise senken durch den Aufwertungseffekt. All diese Dinge muss man dann hineinrechnen und dann sieht man, real ist es dann weniger dramatisch.
Das heißt, unser Vorteil mit unserem starken Franken, den wir im Portemonnaie haben, der schwindet dann ein bisschen.
Genau, ich sage, Vorteil für den Kunden, der schwindet. Der Nachteil für die Exportwirtschaft ist etwas kleiner. Deshalb ist auch das Klagen nicht so groß. Obwohl auf dem Papier der Kurs eigentlich nach unten geht.
Ah, interessant. Geht. Okay, also wie ich jetzt darüber gesprochen habe, der Unterschied zwischen nominal und real. Du, wenn man über den Franken und seine Stärke spricht, muss man natürlich auch über die Schweizer Notenbank sprechen, die SNB. Wie äußern die sich denn? Haben die jetzt Kopfschmerzen, weil es so stark ist oder eher weniger? Oder wie ist der Stand der Dinge?
Ja, eine Zeit lang haben sie in jedem Statement eigentlich auch noch angehängt, sie beurteilen den Franken als stark oder wenig überbewertet. Das haben sie in den letzten 2 Jahren weniger, nicht mehr gemacht. Das hat nicht jetzt mit dem neuen Notenbankpräsidenten zu tun. Das hat auch zu tun, dass es effektiv, die Lage hat sich entspannt. Aber jetzt natürlich auch wieder, der Franken ist immer ein Thema. Es ist nicht so explizit, aber die SNB spricht ja immer von sogenannten monetären Rahmenbedingungen und da ist gemeint, wie sind die Zinsen, wie ist der Wechselkurs, das ganze Zusammenspiel, das muss sie im Auge behalten und reagiert auch entsprechend.
Aber sie hat natürlich auch in den vergangenen Jahren massiv eingegriffen an den Märkten und hat durch die Devisenmarktintervention, wie das so schön heißt, und auch Negativzinsen, da sprechen wir gleich im Detail noch drüber, versucht, ja, den starken Franken schwächer zu machen. Also die SNB hat natürlich, was den starken Franken angeht, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und die hat sie auch in den vergangenen Jahren immer wieder stark ausgeübt.
Genau. Eigentlich war sie zwischen 2000 und nach der Finanzkrise bis zum Inflationsschock nach Corona und dem globalen Zinsanstieg, war sie eigentlich beschäftigt, irgendwie diesen Druck, diesen Franken in einer Form ein bisschen abzuschwächen. Das hat sich
Jetzt hatten wir, der eine oder andere erinnert sich, eine lange Zeit einen Mindestkurs Franken zum Euro bis zum Januar 2015. Also das hat sich, also diese Aufgabe sozusagen, das hat sich kürzlich nochmal gejährt zum Zehnjährigen sozusagen, dass plötzlich, ich kann mich noch erinnern, ich lief über die Redaktion, plötzlich kam ein Wirtschaftsjournalist ganz aufgeregt zu mir hin und sagte, um Gottes Willen, der Mindestkurs ist aufgehoben. Weil, ging dir das auch so? Das war wirklich so ein Erlebnis. Das ging ja
das,
wirklich.
Das war für alle, die damals irgendwo in der Branche tätig waren, sehr, sehr prägend, ja.
Ja, okay. Wo warst du? Auch in einer Redaktion?
Auf einer Redaktion und die Leute sind rausgerannt und haben irgendwo zum Telefon gegriffen. Und
wir hatten viel Arbeit an dem Tag. Aber warum war das so eine außergewöhnliche Regelung? Also, dass man so einen Mindestkurs zu einer Währung macht, das hat ja auch Vor- und Nachteile.
Genau,
also
vor 10 Jahren wurde dieser Mindestkurs aufgehoben, der 2011 eingeführt wurde. Das war so, es gab das schon mal ganz vor langer Zeit, aber das war dann schon ein Novum, dass die SNB sagt, hey, der Druck ist so groß, wir machen jetzt, es gibt verschiedene Optionen, und sie hat sich dafür entschieden, eine, die Amerikaner sagen eine Line in the Sand oder einfach hier bis 1,20, darunter akzeptieren wir keine Kurse mehr. Und das hat eigentlich am Anfang auch funktioniert. Die mussten nicht viel tun. Und das können sie haben das gemacht, indem sie sagten, wenn da Druck kommt, wir sind die Notenbank und eine Währung zu schwächen ist eigentlich, da braucht man keine spezielle Ausstattung mit Devisen, sondern man drückt eigenes Geld und kauft damit Euros und hat unlimitiert eigentlich Möglichkeiten, theoretisch, da einzugreifen. Und das wurde am Anfang auch geglaubt und es kam auch wenig Druck auf diesen Mindestkurs. Und dann irgendwann war gegen 2014, dann war dann bekannt, also Druck zu groß. Es gab Verschiebungen in der Eurozone. Die Eurozone hat angekündigt, dass sie im großen Stil Anleihen kaufen würde und eigentlich selber die Geldschleusen dermaßen öffnet, dass die SNB erwarten musste, dass sie extrem unter Druck kommen
würde. Und die Währungsreserven der SNB, die stiegen ja auch gigantisch in die Höhe.
Genau, das war dann die Folge. Damals, das war dann auch die Argumentation. Sie hatten ein wenig Angst davor, dass sie extrem intervenieren müssten. Dann aber, als er brach, dieser Mindestkurs, dann zuerst gab es diesen Frankenschock, aber irgendwann normalisierte sich das, aber auch, weil die SNB halt dann ohne Mindestkurs intervenierte am Devisenmarkt und immer ein bisschen schaute, ui, der Franken ist stark, wir müssen ein bisschen Euro kaufen, damit das nicht zu extrem wird.
Und jetzt sind wir ja im Januar 2025 und im Januar 2015, also wie wir es schon erwähnt haben, genau vor 10 Jahren wurde das dann aufgelöst. Dann spürte man wieder so die harte Macht des freien Marktes sozusagen. Also der Wiesenmarkt, was den Franken angeht, der war wieder ein bisschen frei. Hat uns das eigentlich gut getan oder was ist denn danach eigentlich passiert? Weil das Geschrei war ja dann recht groß und
der Aufschrei war groß und man befürchtete wirklich die große Rezession durch so einen Schock, einen starken Aufwertungsschock. Und es gab einmal, klar, die Unternehmen, die Gewinne brachen ein, in der MEM-Branche war doch ein großer Teil der Firmen schrieb Verluste. Man spricht von 5000 Stellen, die wegfielen. Aber es hat sich dann schon ziemlich schnell wieder hat sich das erholt. Die Auswirkungen waren nicht so dramatisch. Aber man muss sagen, es war nicht so, dass es wurde nicht einfach der Mindestkurs aufgehoben und dann gesagt, okay, lassen wir Finger weg und der Franken darf machen, was er will. Sondern? Es wurde ja immer noch interveniert.
Okay.
Und halt und als Ersatz für den Mindestkurs kamen diese ominösen Negativzinsen.
Wollte gerade sagen, da
kannst du dich erinnern.
Den einen Hammer, der war dann weg und dann kam direkt der nächste Hammer. Die Negativzinsen, ich muss das auch nochmal nachschauen, das kam ja dann, was war das, Ende 2014, Anfang 2015?
Noch während dem Mindestkurs wurde ein kleiner Negativzins eingeführt, von minus 0,25, der tat nicht wirklich weh, aber dann ohne diese Mindestkurs musste ein neues Tool her, das irgendwie etwas Druck vom Franken nimmt und das war eben dann ein scharfer Negativzins von minus 0,75 und der hielt ja dann über 5 Jahre Bestand.
Jetzt erklär kurz, warum man das macht. Also Negativzinsen, das ist ja irgendwie, nicht jeder hat Ökonomie studiert, der uns zuhört, aber erklär mal kurz. Also Das heißt, wenn man sein Geld zur Bank trägt, dann zahlt man Strafe dafür oder bekommt nichts negativ was dafür, oder? Wie funktioniert das?
Von der Idee her war es so, es gab auch immer Freigrenzen, es waren nicht alle betroffen, aber vom Wesen her ging es darum, den Franken für inländische und für ausländische Anleger unattraktiv zu machen, so unattraktiv wie möglich. Und das war das Mittel. Und es gab es hat man am Anfang dachten viele Ökonomen, das kann doch nicht sein, aber man hat sich daran gewöhnt, die Banken haben sich damit arrangiert.
Gut, wir hatten da keine Zinsen bekommen,
genau,
wenn man einen bestimmten Betrag hat.
Es wurde weniger weitergegeben an die Sparer.
Es hatte viele negative Aspekte. Ich kann mich erinnern, die Pensionskassen schrien, weil sie keine Rendite erzielen können. Also so lustig war das ja nicht.
Genau, das hatte schon Folgen, extreme Folgen, weil dadurch eigentlich wie dieser risikolose Zins war so tief, da mussten alle, die irgendwelche Gelder verwalteten, mussten Alternativen finden, inklusive Pensionskassen. Sie gingen vermehrt in Immobilien. Da war der Druck eh schon groß, weil tiefe Zinsen auch für alle Käufer attraktiv waren, um Immobilien zu finanzieren.
Das heißt, dieser Immobilienboom in der Schweiz, der ist natürlich auch nochmal befeuert worden in den letzten Jahren,
weil
wir die Negativzinsen hatten.
Genau.
Okay. Und jetzt haben wir seit wann keine Negativzinsen mehr?
Seit 2022. Das war eigentlich die Folge dieses Corona-Schocks. Also nach der Pandemie stieg die Inflation stark an oder im Laufe der Pandemie weltweit, und der Zinsanstieg weltweit ermöglichte auch der SNB die Zinsen zu heben und den Negativzins aufzuheben.
Da
waren wir zurück in der seither sind wir in der Normalität zurück. Ja.
Jetzt wollen wir nicht zu viel über Zinsen reden, aber eine Frage habe ich jetzt noch. Jetzt gibt es wieder öfter Gerede von Negativzinsen. Warum ist das so und welche Folgen hat das für unseren geliebten Franken?
Ja, seit etwa etwas über einem Jahr sinken die Zinsen in der westlichen Welt tendenziell wieder, weil die Inflation etwas nachgelassen hat. Und auch bei der SNB geht das runter, und weil die ja nicht so hoch war, die war maximal bei 1,5, sind ja unterdessen bei 0,5% angelangt.
Also wieder nah bei der Nulllinie.
Und da fragt man sich halt schon, was dann? Gibt es noch zwei mögliche Schritte und dann sind wir bei Null. Und dann wie weiter?
Und? Ist das ernst zu nehmen? Sind wir dann bald wieder bei Negativzinsen?
Das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Aber angenommen, die EZB muss sehr stark senkt die Zinsen selber sehr stark, das kann dazu führen, dass auch die SNB unter Zugzwang kommt, weil eben die Zinsdifferenz eine Bestimmungsgröße ist für den Wechselkurs. Und wenn jetzt ist ja der Franken nicht so attraktiv, weil er im Verhältnis zur Eurozone weniger Zinsen abwirft. Aber wenn sich das Verhältnis ändert, diese Zinsdifferenz, könnte das den Franken wieder aufwerten lassen.
Das heißt, kleines Zwischenfazit für Menschen, die sich jeden Tag mit Ökonomie beschäftigen: Was für eine Welt leben wir jetzt? Also der Franken wird, das habe ich jetzt verstanden, wahrscheinlich eher stärker. Wir leben in einer Welt mit niedrigen Zinsen, weil die Inflation gesunken ist, also die Preise steigen nicht mehr so stark. Das heißt, ich kann mich jetzt günstiger verschulden. Hypotheken werden wahrscheinlich noch günstiger werden. Dieser ganze Immobilienboom wird wahrscheinlich wieder angeheizt werden. Oder was für eine Welt leben wir jetzt in 2025?
Wir sind schon zurück, sagen wir, im alten Fahrwasser, wo es gibt wenig Zins, fast kein Zins auf den Sparkonten, am Obligationenmarkt, Immobilien sind gefragt, Finanzierung ist sehr, sehr billig, und die Richtung, es sieht eher danach aus, als ginge es noch mehr nach Süden.
Und das heißt dann auch, mehr Geld fließt in die Aktienmärkte und tendenziell
das
dort
ist auch eine Alternative.
Was sagt denn die SNB? Sie sagt ja relativ wenig, du hast es schon erwähnt, zur Lage des Franken, über- oder unterbewertet, das hört man von ihr eher selten, aber da gibt es jetzt keine neuen Ansagen, oder?
Ja, der neue Notenbankchef Martin Schlegel hat mal gesagt, natürlich, Negativzinsen seien nicht ausgeschlossen, das muss er sagen.
Also sagen Notenbanker immer, ne? Nichts ist ausgeschlossen.
Das ist ein Tool, das er hat. Jetzt heißt es zuerst mit den Zinsen runter, bevor sie stark am Devisenmarkt intervenieren. Und meine Abfolge oder meine Abfolge wäre, sie gehen sie das mit den Zinsen bis null und ab null gibt es eine Kombination aus Deviseninterventionen, das heißt die Bilanz wird wieder größer und dann halt auch Negativzinsen.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Reden wir noch zum Schluss über Herrn Trump. Den Dollar hast du am Anfang des Podcasts schon erwähnt. Der Dollar ist ja relativ stark. Woran liegt das, dass der Dollar so stark ist?
Hauptsächlich an der starken Konjunktur. Die USA
in Amerika.
Ist viel, viel stärker. Die Inflation ist noch höher. Also eine Art Überhitzung, die läuft. Der Arbeitsmarkt ist extrem, läuft immer noch extrem gut. Sie haben 4,5% Leitzins. Das ist eine enorme Zinsdifferenz. Und jetzt mit Trump und seiner America First Politik haben die Leute die Fantasie, dass die US-Wirtschaft noch stärker wächst, weil die Stimmung bei den KMUs in den USA ist großartig. Die freuen sich auf diese vielleicht Steuergeschenke und Zölle. Das ist zuerst in den ersten beiden Jahren ist das wahrscheinlich noch gut für sie.
Und für den Franken, was heißt das für den Franken? Ich meine, viele Notenbanker rund um die Welt, für die ist der amerikanische Präsident, der neue, ein Schreckgespenst. Also, wie du hast es erwähnt, Handelszölle, die könnten natürlich das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen und auch im Falle von Vergeltungsmaßnahmen könnten am Ende, wenn das dazu kommt, die Verbraucherpreise in den jeweiligen Ländern in die Höhe schießen. Mhm. Was sind dann die Folgen für den Franken?
Also, wenn wir jetzt die Relation zum Dollar anschauen, dann sieht es eher so aus, dass der Dollar eher stark bleibt und da ist aus dieser Sicht gibt es für den Franken wenige Verschiebungen oder Probleme. Was zum Euro passiert, und das ist ja wichtiger, da ist schon das Risiko groß und das habe ich eingangs erwähnt. Unsicherheit in der Eurozone, schwache Konjunktur, weil die amerikanischen Zölle treffen die europäische Industrie. Dass da das Wachstum noch schwächer wird und dann auch die Inflation nachlässt und die EZB stark die Zinsen senken muss. Und das ist eben, wie ich also gesagt habe, auch ein Problem für die SNB und den Franken und die Aussichten auf die Zinsen.
Das heißt, der Franken dürfte dann wieder aufwerten,
ja.
Stärker werden. Okay, also mehr durch Europa getrieben statt durch die USA.
Ja, indirekt.
Jetzt sag mal, der Herr Trump hat damals auch oder die amerikanische Regierung die SNB, unsere Notenbank, auch getadelt und als Währungsmanipulator eingestuft. Du hast gerade ein bisschen erwähnt, inwiefern die SNB auch am Markt aktiv ist. Dieses Etikett, dieser Manipulator zu sein, wurde zwar später entfernt, aber droht sowas erneut, dass der erstarkte Präsident im Weißen Haus dann die Schweiz und die SNB wieder ins Visier nimmt?
Ja, das war eine Zeit lang so und es könnte tatsächlich, wenn die Schweiz jetzt extrem stark am Devisenmarkt intervenieren würde, begleitet mit Negativzinsen, könnte das schon, sie haben drei Kriterien im Treasury, könnte das wieder zutreffen. Aber ich glaube, das ist dann, im aktuellen Umfeld ist das ein kleineres Problem. Trump geht zuerst auf die Großen los und wenn er irgendwas gegen die Schweiz finden muss, dann findet er auch ohne dieses schöne Modell von den drei Variablen, die da zutreffen müssen, findet er etwas.
Bottom line, der Franken wird eher stärker bleiben. Wir haben niedrige Zinsen. Was das für uns als Konsumenten oder auch als Unternehmer für Folgen hat, darüber haben wir gesprochen. Danke dir dafür. Und als Hinweis noch zum Thema Devisen und welche Gebühren damit verbunden sind, was das für uns heißt, wenn wir Kreditkarten im In- und Ausland benutzen, in Ferien vor allem. Da haben wir auch schon mehrere Podcast-Folgen gemacht mit dem Kollegen Michael Heim. Hört doch da mal rein, das ist sehr spannend. Hier bei Handelszeitung Insights. Peter, danke dir für die vielen Infos zur Währung, zu unserem schönen, starken Franken. Das war sehr interessant. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.